Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Vielen Kritikern der Ampel war ja schon klar, dass mit Beginn dieser Koalition zusammengekommen ist, was nicht zusammengehört, nämlich die FDP mit den Grünen. Und es knirscht schon länger im Gebälk. Aber beginnen wir mal mit dem Brandbrief der FDP-Mitglieder. Die Botschaft in diesem Brief an die Parteispitze in Berlin könnte nicht heftiger sein. Weckruf Freiheit, so lautet der Titel und die Kritik ist knüppelhart. Hier ein Zitat aus diesem Brief. Die FDP wird als Partei wahrgenommen, die sich zum Komplizen einer Politik gemacht hat, die von 70% der Bevölkerung abgelehnt wird. Und das stimmt tatsächlich. Fakt ist, ich glaube, dass die FDP, wenn sie jetzt in der Ampel bleiben sollte, keine Überlebenschance hat und unter die 5%-Marke definitiv fallen wird. Auch das ist Karma. Wenn du noch Weihnachtsgeschenke suchst, schau mal in meinen Webshop. Da gibt es nicht nur dieses wunderschöne FDP-Karma-T-Shirt, sondern auch viele andere tolle Motive mit Rabatt. Nichtsdestotrotz nennen natürlich die Politiker einige Gründe, warum die Ampel aktuell nicht mehr zeitgemäß ist. Ihre Kritikpunkte sind das Heizungsgesetz natürlich, der sinnlose Atomausstieg und die verkorkste Energiepolitik. Wir stehen ja vor dem Scherbenhaufen der Energiewende. Dann noch die überbordende Regulierung, die Anti-Industriepolitik, also die Deindustrialisierung, die wir ja sehen, das Bürgergeld, was ja Leistung eigentlich bestraft, die Migrationspolitik und natürlich Corona und die fehlende Aufarbeitung. Die FDP hätte sich verbogen und daher fordern die Mitglieder den Parteivorstand und die FDP-Bundestagsfraktion auf, ein Ende der Ampel endlich in Erwägung zu ziehen, Zitat, gegebenenfalls nach anderen Koalitionspartnern zu suchen. Wie wär's mit den Linken? Ich meine, so weit sind die ja jetzt inhaltlich auch nicht mehr von den Grünen oder der SPD entfernt. Und Christian Lindner hat ja mal gesagt, dass man im Notfall auch die Linken wählen könnte. Im Sommer hat er in einem Bürgergespräch in Weimar Folgendes von sich gegeben und das stimmt tatsächlich. Es tut mir in der Seele weh es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Ihm tut's weh, aber trotzdem sagt er es. Hä? Ich glaube, das Rückgrat wurde ihm entfernt. Aber die Linksfraktion gibt es ja auch nicht mehr. Die hat sich ja vor kurzem erst aufgelöst. Da verweise ich nochmal auf das erste Exklusivinterview nach Bekanntgabe der Partei mit Sarah Wagenknecht. Das findet ihr hier oben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal an das Thema Impfpflicht erinnern. Ja, die meisten haben es vielleicht schon vergessen. Aber schon damals hat man die FDP-Wähler eiskalt hinters Licht geführt, indem man vor der Wahl versprochen hat, dass es mit der FDP auf keinen Fall eine Impfpflicht geben würde. Und kaum war man in der Regierung, hatte man auf einmal den Olaf-Scholz-Effekt, alles vergessen, wusste von nichts mehr und da auf einmal war sie doch denkbar. Siehe hier, Heuchler und Clowns, von denen wir regiert werden. Was interessiert mich das Geschwätz nach der Wahl?
Eine Impfpflicht auch für beruflich in der Pflege tätige Menschen halten wir aus verfassungsrechtlichen Erwägungen für hochproblematisch.
Wir müssen uns öffnen für eine solche Impfpflicht. Das ist ein scharfes Schwert. Aber ich glaube, es ist verhältnismäßig.
Aber gut, das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Wir wissen ja, vor der Wahl werden immer große Sachen versprochen. Und dann, sobald man gewählt ist, auf einmal hat man alles vergessen. Ne? Also wie gesagt, Olaf Scholz und seine Gattin haben ja beide ebenfalls diese politische Demenz. Ich sage nur Sachen Cum-Ex oder halt Corona. Aber hat dieser Brandbrief jetzt überhaupt eine Relevanz? Ja, die hat er tatsächlich. Jetzt wird es nämlich voraussichtlich zu einer Mitgliederbefragung kommen, denn die benötigten 500 Unterschriften hat man jetzt bereits zusammen. Also jetzt wird wirklich sozusagen Tacheles gesprochen und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Und sind wir doch mal ehrlich. Es gibt doch einen Grund, warum 80% der Bevölkerung unzufrieden sind mit dieser Regierung. Warum viele sagen, es ist die schlechteste Regierung, die wir jemals hatten. Bist du zufrieden? Schreib's mal unten rein. Und schreib auch mal gerne rein, wer sie gewählt hat und wer es jetzt bereut. Fakt ist, wir haben eine Chaostruppe. Absolutes Chaos. Inkompetenz und Fehlentscheidungen am laufenden Band. Beginnen wir mit der Energiewende, mit dem Atomausstieg und hören auf mit einem Bundeskanzler, der sich an nichts erinnern kann. Und entweder er lügt oder er hat Demenz. Und beides disqualifiziert ihn, Kanzler dieser Republik zu sein. Wie siehst du das? Und aus dem Grund kann man mit Fug und Recht sagen, dass wir momentan die schlechteste Regierung sehen, die die Bundesrepublik jemals gehabt hat. Ich kann mich mit meinen 26 Jahren wirklich nicht daran erinnern, dass wir jemals so viele Minister mit so wenig Kompetenz in der Regierung hatten. Es ist das gelebte Peter-Prinzip, das wir hier sehen und dann den Kruger-Effekt in Perfektion. Also, dass man sich selbst komplett überschätzt, seine Fähigkeiten, seine Kompetenz und ja, dann halt einen Bullshit nach dem anderen baut. Und die Umfragen sprechen ja Bände. Und deswegen stellen sich viele natürlich auch berechtigterweise die Frage, ob die Ampel überhaupt bis zur nächsten Wahl durchhält oder ob es eventuell vorher schon zu einer Auflösung bzw. zu Neuwahlen kommt. Meine Prognose ist klar, es geht zu Ende mit der Ampel und zwar wahrscheinlich schon ziemlich bald. Und deswegen verrate ich dir jetzt exklusiv den Tag, an dem ich glaube, dass die Ampel ihr Ende finden wird. Und es wird doch dieses Jahr sein. Denn meiner Ansicht nach gibt es nur einen einzigen Grund, warum diese jetzige Regierung überhaupt noch zusammenhält und sich noch nicht aufgelöst hat. Und der nennt sich Pensionen. Ja. Dazu müssen wir uns das System ein bisschen genauer anschauen. Vor allem, wann Minister endlich Anspruch auf eine Pension haben. Und eigentlich ist es bei Ministern grundsätzlich so, dass diese erst nach mindestens 4 Jahren im Amt Anspruch auf eine Pension haben. Nach 4 Jahren im Amt sind das immerhin schon 4.660 Euro pro Monat. Ich meine, dafür musst du als Normalbürger relativ lang schuften, wahrscheinlich so 2, 3 Leben lang, um auf so eine Pension zu kommen. Und mit jedem weiteren Jahr als Regierungsmitglied steigt die Pension um weitere 400 Euro pro Monat bis maximal, jetzt halte ich fest, 12.060 Euro. Holla die Waldfee, da werden wir niemals hinkommen. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Also nochmal kurz zusammengefasst, ein Minister muss mindestens 4 Jahre im Amt sein, damit er die Ansprüche auf die Pension hat. Macht Sinn. Aber es gibt eine Regelung, dass, Zitat, Bundesminister, die nach einer Amtszeit von mehr als 2 Jahren, aber weniger als 4 Jahren durch Ausscheiden des Bundeskanzlers oder durch Auflösung des Bundestages ihr Amt verlieren, trotzdem ein sogenanntes Ruhegehalt bekommen, was ihnen eigentlich erst nach 4 Jahren im Amt zustehen würde. Der Hammer, oder? Ich muss gar nicht also die vollen 4 Jahre arbeiten und durchhalten, um eine Pension zu bekommen. Und was bedeutet das jetzt? Die Minister der jetzigen Ampelregierung wurden im Dezember 2021 verteidigt. Und genau gesagt am 8. Dezember. Das heißt, in wenigen Wochen erreichen wir die 2-Jahres-Frist. Und dann könnte es tatsächlich meiner Ansicht nach spannend werden, ob dann die Ampel aufgelöst wird. Und es tut sich bereits einiges. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat bereits im Oktober Scholz aufgefordert, die Ampel endlich zu beenden. Er sagte wörtlich, die Ampel sei K.O. Sein Vorschlag, eine große Koalition mit der Union. Ja, die gute alte GroKo. Ob dies viel besser macht, sei mal dahingestellt. Ich bezweifle es stark. Was denkst du? Und jetzt, wie man so aus dem Flur des Bundestages hört, gab es im Oktober schon Gespräche zwischen Scholz und der CDU. Viel davon ist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, doch anscheinend hat die CDU dem jetzigen Kanzler tatsächlich die große Koalition ans Herz gelegt und angeboten. Puh, okay, jetzt muss man darüber hinaus wissen, wann und wie ein Kanzler in Deutschland zurücktritt bzw. abgewählt wird. Und hier gibt es 3 Möglichkeiten. Erstens, freiwilliger Rücktritt. Der Bundeskanzler kann freiwillig zurücktreten, wenn er der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Landes ist. Also wissen wir jetzt schon, wird nicht passieren. Wen interessiert schon das beste Interesse des Landes? Also weder Merkel noch Scholz. Dann die Vertrauensfrage im Bundestag. Das ist die 2. Möglichkeit. Der Bundeskanzler kann im Bundestag eine Vertrauensfrage stellen. Und wenn die Mehrheit der Abgeordneten dem Bundeskanzler das Vertrauen entzieht, wird ein neuer Bundeskanzler gewählt oder es werden Neuwahlen ausgerufen. Na, ist das Scholz auch nicht der Mann dafür. Schauen wir uns die 3. Möglichkeit an, das Misstrauensvotum. Der Bundestag kann einen Bundeskanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum abwählen. Das bedeutet, dass gleichzeitig ein neuer Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers vorgeschlagen werden muss. Wenn dieser Kandidat eine Mehrheit im Bundestag erhält, wird er zum neuen Bundeskanzler ernannt. Und ich glaube tatsächlich, dass das Misstrauensvotum die wahrscheinlichste Variante dieser Option ist. Und das gab es in der Geschichte schon einmal, und zwar im Jahr 1982, als Helmut Schmidt von der SPD damals dem Parlament die Vertrauensfrage stellte. Und Helmut Schmidt gewann die Vertrauensfrage zunächst deutlich, doch schon ein halbes Jahr später zerbrach die Koalition mit der wieder FDP und Kohl von der CDU wurde Kanzler. Und nach der jetzigen Haushaltsklatsche mit einem Loch von 60 Milliarden Euro dürfte dieses Szenario eher noch wahrscheinlicher geworden sein. Besonders dann, wenn man sich die aktuellen Umfrage für die Ampel nochmal anschaut und wirklich sieht, wie miserabel die sind, wie schlecht auch die Stimmung in der Wirtschaft und bei den Unternehmen ist. Laut den neuesten Umfragen kommt die SPD gerade noch auf irgendwas so um die 15%. Bei der letzten Wahl waren es noch 26%. Das ist ein Absturz. Die Grünen scheinen bereits seit mehreren Wochen ihren Boden erreicht zu haben und bewegen sich bei etwa 12-13%. Ich weiß, immer noch viel zu viel. Ja, hier sind immer noch die hartgesottenen Überzeugungstäter wohl dabei. Da muss man schon ziemlich schmerzfrei sein, um nach 2 Jahren Ampel noch etwas Gutes über die Grünen sagen zu können. Schade, aber so ist es. Am härtesten hat es allerdings die FDP getroffen, weil die aktuell irgendwo knapp unter 5% rumschlummert und auch nicht mehr in den Bundestag kommen würde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das sind ja nur Umfragen, die bessern sich auch wieder, bla blub und so, aber da muss man sich auch die beiden Landtagswahlen aus diesem Jahr mal anschauen. Und da war es wirklich ein pures Desaster, vor allem für die Ampel und für die SPD ganz im Besonderen. Diese war nach den Grünen die Partei, die am zweitmeisten Stimmen verloren hat. Und was fällt hier auf? Die Ampel hat deutlich verloren. Die FDP hat es in Hessen gerade so noch in den Landtag geschafft. Auch in Bayern waren die Ampelparteien wirklich die großen Wahlverlierer und haben schlecht abgeschnitten. Und denkt immer daran, Politiker sind immer eigennützig und karrieregetrieben und denken erstmal an sich. Warum hätte man die Ampel vor der Zweijahresfrist denn beenden sollen? Wenn man doch weiß, dass ab dem 9. Dezember einem eine ja wirklich gigantische Pension winkt, dann wäre man ja davor mit leeren Händen rausgegangen. Will ja keiner, ne? Dann muss man wieder arbeiten. Was ist das? Aber ab dem 9. Dezember könnte es tatsächlich spannend werden, ob dann wirklich die Vertrauensfrage gestellt wird. Das werden wir sehen. Eins ist jedoch klar, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch war ein absolutes Kracherurteil. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das findest du natürlich hier oben. Die Bundesregierung fehlen jetzt einfach die 60 Milliarden für ihre planwirtschaftlichen, sozialistischen Träume und für die Klimaideologie. Die Regierung betont aber, dass dies kein Problem sei. Ja, man denkt noch tatsächlich, dass man irgendwie so weitermachen kann und sich durchwurschtelt. Man verweigert sozusagen, die politische Klatsche kurz wegzustecken zu können, als ob das alles ein kleines Versehen sei. Doch das ist es mitnichten. Und es ist ja nur die Spitze der inkompetenten Ampelpolitik. Christian Lindner ist der erste Finanzminister der Bundesrepublik, der einen verfassungswidrigen Bundeshaushalt zu verantworten hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt, wo das Geld fehlt, muss es irgendwo anders herkommen. Und woher wird es wohl kommen? Was glaubst du? Natürlich, Steuererhöhungen und mehr Abgaben. Und Robert Habeck hat es selbst damals gesagt, wenn das Bundesverfassungsgericht so entscheidet, wie es entschieden hat, dann würde es der Regierung den Boden unter den Füßen wegziehen. Damit ist schon der nächste Streit eigentlich de facto vorprogrammiert. Denn die SPD wird wohlmöglich jetzt Steuererhöhungen fordern. Und da wird die FDP nicht mitmachen. Mal gucken, ob sie da tatsächlich ihr Wort halten. Und ein Ende der Ampel ist für mich der einzige Weg, um noch größeren Schaden von diesem Land, von uns allen abzuwenden. Und mir ist natürlich voll bewusst, dass sich unter einer großen Koalition wirklich nur wenig ändern würde. Und sind wir doch mal ehrlich, die Unterzeichner des FDP-Brandbriefes haben recht. So eine FDP braucht niemand in Deutschland. Das F in FDP steht ja bekanntermaßen für freiheitlich. Doch davon ist schon lange nichts mehr übrig. Was kommt als nächstes? Welche Koalition würdest du dir wünschen? Schreib es mir in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, teile es kräftig und lass vor allem ein Abo da. Und wenn die Politik momentan auch grottig ist, wegen Menschen wie dir, ist die Welt da draußen besser als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.
Und nachdem die politischen Realitäten mich zwingen, mit Sozialdemokraten und Grünen zu regieren, freue ich mich, die Luft der Freiheit zu atmen.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.